Liebe Gemeinde, für unseren Gottesdienst am Jahreswechsel habe ich einen Abschnitt aus dem Römerbrief ausgewählt. Zwei Verse aus dem 12. Kapitel, nämlich gleich die ersten beiden Verse. Römer 12, die Verse 1 und 2. Dort heißt es: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das ist doch nicht mehr normal. Finanzkrise, Migrationskrise, Klimakrise, Pandemie und jetzt auch noch Krieg in Europa. Die Welt ist aus den Fugen geraten, meinte Frank-Walter Steinmeier bereits 2015. Und seither ist es nicht besser geworden. Im Gegenteil. Und die Einschläge kommen näher. Die Krisen betreffen uns. Unser Alltag ändert sich. Heutzutage hat vorsichtshalber fast jeder eine FFP2-Maske dabei. Auch nach Corona. Wer weiß, in welchen Situationen man die vielleicht braucht. Die kosten wenigstens nicht viel. Gas und Strom dafür umso mehr. Und das ist noch nicht alles. Mittlerweile soll man nicht mehr rauchen, weil es tödlich, nicht mehr fliegen, weil es umweltschädlich und kein Fleisch mehr essen, weil es beides ist. Wo man auch hinkommt, überall nur noch Gesundheitsapostel, Menschenfreunde und Klimabewegte, wohin man auch sieht, alles Mahner und Veganer. Und natürlich MahnerInnen und VeganerInnen, Gendersternchen allenthalben, nicht einmal reden darf man mehr, wie einem der männlich-weiße Schnabel gewachsen ist. Oder, schreibt Stefan Lessenich, seit Sommer 2021 Direktor des berühmt-berüchtigten Instituts für Sozialforschung hier in Frankfurt, mit so prominenten Vorgängern wie Adorno, Habermas, Horkheimer. Das ist doch nicht mehr normal. Unser gewohntes, normales, selbstverständliches Leben hat Risse bekommen. Und wir ahnen, es wird nicht wiederkommen. Was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heute oder morgen nicht mehr. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Bekannte Worte des Liedermachers Hans Wader. Hans Wader, die in unserer Zeit noch einmal neue Bedeutung. Ist das wirklich klar, was er da singt? Im Kopf denke ich schon, aber die Seele hinkt nach. Beispiel: Die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann, prominente Journalistin, immer mal wieder im Presseclub. Sie behauptet in ihrem neuesten Buch: Der Kapitalismus hat viel Positives. Zugleich ruiniert er jedoch Klima und Umwelt, sodass die Menschheit nun existenziell gefährdet ist. Wohlstand und Wachstum sind nur möglich, wenn man Technik einsetzt und Energie verbrennt. Leider wird die Ökoenergie aus Sonne und Wind aber niemals reichen, um weltweites Wachstum zu befeuern. Die Industrieländer müssen sich daher vom Kapitalismus verabschieden und eine Kreislaufwirtschaft anstreben, in der nur noch verbraucht wird, was sich recyceln lässt. Und das ist nur ein Auszug vom Text auf dem Buchumschlag. Im letzten Kapitel ihres Buches, Überschrift Wie wir in Zukunft leben, heißt es: Was würde es bedeuten, wenn jede Deutsche nur noch eine Tonne CO2 emittieren dürfte? Die Deutschen könnten weiterhin in den Urlaub fahren, ihr Smartphone nutzen, Bücher lesen und in Restaurants gehen. Flüge allerdings würde es nicht mehr geben, Autos wären kaum noch unterwegs und Immobilien müssten rationiert werden, auch Fleisch muss limitiert werden. Alles nachvollziehbar, gut begründet, nachvollziehbar intellektuell. Aber diese Worte erreichen nicht nur unser Gehirn, sondern auch die Amygdala. Die bewertet den emotionalen Gehalt und reagiert besonders auf Bedrohung. Glaubt mir, jeder von uns hat so einen Teil. Und Jürgen bestätigt das nochmal ausdrücklich. Ja, und wie bewerten wir das eben Gehörte emotional? Protestieren, ignorieren, leugnen, verdrängen? Von wegen Klimawandel. Selbst wenn, dann fällt die Gasrechnung wenigstens nicht so hoch aus. Und man kann versucht sein, Silvester 2022 die Gartenspüle wieder rauszuholen und Silvester mal ganz anders zu feiern. In kurzer Hose und T-Shirt. Und was ich mit meiner Sauna und meinem Pool mache, das entscheide ich. Alles ganz normale Reaktionen auf unnormale bzw. unangenehme Wahrheiten bzw. darauf, dass das, was lange Zeit normal war, plötzlich ins Wanken gerät. Und das ist noch harmlos. Lange Zeit war es recht beliebt, Überbringer schlechter Nachrichten zu töten. Und das Prinzip gilt auch heute noch, glücklicherweise nur im übertragenen Sinn. Auch wenn natürlich auch das sehr unangenehm werden kann. Wenn das sicher geglaubte Unsicher, das gewohnte Rechtfertigungsbedürfnis, rechtfertigungsbedürftig, das bislang Selbstverständliche fraglich wird, was dann? Fragt Stefan Lessenich. Wir sind eine Gesellschaft, die das Alte nicht halten und das Neue nicht denken kann, die an ihren Gewissheiten zu zweifeln und an der Zukunft zu verzweifeln beginnt. Wir sind, so dann auch der Untertitel seines Buches, eine Gesellschaft am Rande des Nervenzusammenbruchs. Das 21. Jahrhundert ist eine einzigartige Aneinanderreihung von Krisen, die in immer kürzeren Abständen aufeinander folgen und die sich gegenseitig verstärken. Auch weil die eine Krise noch gar nicht richtig überstanden ist und die nächste schon vor der Tür steht. Dass alles wieder so wie früher wird, wird immer unwahrscheinlicher. Stattdessen in 2022 die nicht mehr für möglich gehaltene Wiederkehr des Kriegs in Europa mit Flächenbombardements und Schützengräben, Kriegsverbrechen und Rüstungsspiralen. Das alles sind, so Jürgen Habermas, einer der Vorgänger als Institutsdirektor von Stefan Lessenich, das alles sind, so Jürgen Habermas, Zitat, Tatsachen, die an unseren Nerven zerren. Krisenbewältigung ist angesagt. Dabei soll aber möglichst so viel bleiben, wie es war. Hauptsache, der Strom kommt aus der Steckdose. So viel Veränderung wie unbedingt nötig, aber so viel Normalität wie irgend möglich. Verändern, ohne zu überfordern. Aber wir ahnen, wir werden nicht wieder dahin zurückfinden, wo wir herkommen. Unser Platz an der Sonne ist in Gefahr. Dieses Gefühl führt zu Angespanntheit, zu permanenter Erregbarkeit, zu einer jederzeit mobilisierbaren Aggressionsbereitschaft und setzt möglicherweise, so Lessenich, massive politische Energien frei, die eine unkalkulierbare gesellschaftliche Bewegung in Gang bringen. Und nun, guter Rat ist teuer. Für Lessenich besteht die größte Herausforderung darin, gemeinsam anzuerkennen, dass grundlegende Änderungen nötig sind. Zitat, wir sind aufgefordert, die Macht der Illusion zu brechen. Der Illusion, dass wir mit den alten Rezepten weiter, ja auch nur ansatzweise durchkommen könnten. Was ansteht, ist ein wahres Neudenken. Das aber ist leichter gesagt als getan. Auch er selbst weist ständig darauf hin, wie stark der Wunsch doch ist, dass alles wieder ganz normal ist. Auch wenn wir eigentlich wissen, dass es unmöglich ist, wir wollen die vertraute Normalität zurück. Unsere Bereitschaft zum Umdenken hält sich in Grenzen. An dieser Stelle lohnt es sich daher, dem Apostel Paulus zuzuhören, der vor fast 2000 Jahren auch von einem neuen Denken gesprochen hat. Ich lese noch einmal die beiden Verse aus dem Römerbrief. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Christen sollen sich nicht gleichschalten lassen mit dem Gefüge dieser Weltzeit, so übersetzt es Ulrich Wilkens. Stattdessen sollen sie sich umgestalten lassen durch die Erneuerung ihres Sinnes. Genauer übersetzt muss es heißen, lasst euch vielmehr umwandeln durch die Erneuerung des Denkens. Es geht also nicht um etwas, das Christen selbst tun. Sie sollen zulassen, dass etwas an ihnen getan wird. Sie sollen zulassen, dass ihr Denken erneuert wird. Wie geschieht das? Wie bringt man Menschen zum Umdenken? Davon ist im ersten Teil des kurzen Textabschnitts die Rede. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes bewirkt Umdenken. Was meint Paulus? Was ist die Barmherzigkeit Gottes? Hören wir Paulus zu. Wenige Verse vorher hat er Folgendes gesagt. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr einst Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarmt. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es geht um Juden und Christen, die früher Heiden waren. Paulus erinnert die früheren Heiden daran, dass sie Gott ungehorsam gewesen sind, also nichts von ihm wissen wollten. Aber was ist passiert? Nicht das, was eigentlich zu erwarten wäre, die Strafe Gottes. Nein, sie haben Barmherzigkeit erlangt. Gott hat sich ihnen herzlich zugewandt. Jetzt wird es doch kurz kompliziert. Paulus erklärt, warum das gerade jetzt passiert ist. Und warum ist es gerade jetzt passiert? Weil die Juden ungehorsam geworden sind. Weil sie nichts von Jesus wissen wollten, indem Gott in diese Welt gekommen ist. Im Rheinland, wo ich fast 20 Jahre als Pastor war, sagt man, es ist nichts so schlecht, dass es nicht für irgendetwas gut wäre. Man sagt das klassischerweise im kölschen Dialekt, den ich nicht beherrsche. Aber dieses Prinzip gilt auch für den Unglauben der Juden. Der hat nämlich direkt oder indirekt bewirkt, dass die Heiden die Barmherzigkeit Gottes kennengelernt haben. So sind auch jene, die Juden, jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch, den Heiden, widerfahren ist. Und das ist natürlich noch nicht das Ende. Denn Gottes Barmherzigkeit gilt allen Menschen. Und so ist es auch für die Juden. Trotz ihres Ungehorsams bzw. ihres Unglaubens nicht etwa vorbei. Antijudaismus wird man bei Paulus nicht finden. Im Gegenteil, auch sie, die Juden, werden jetzt Barmherzigkeit erlangen. Damit hat sich der Kreis geschlossen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Das meint Paulus, wenn er von Barmherzigkeit spricht. Gottes Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Und wenn Paulus die Christen in Rom und auch uns ermahnt, dann ermahnt er durch diese Barmherzigkeit Gottes. Diese Barmherzigkeit bewirkt Umdenken, meint der Apostel Paulus. Natürlich kann man auch auf andere Weise versuchen, Menschen zum Umdenken zu bewegen. Die letzte Generation greift zu drastischen Maßnahmen. Egal, ob man sie gut findet oder nicht, sie erregen Aufmerksamkeit. Ob die Klimaaktivisten damit bewirken, dass die Gesellschaft in Sachen Klimaschutz umdenkt, ist allerdings auch unter Sympathisanten der letzten Generation umstritten. Lecken sie nicht ungewollt vom Thema ab, vor allem jetzt über ihre Aktionsformen diskutiert wird und nicht über ihr Anliegen? Klar ist, dass Paulus aufgrund des Evangeliums gar nicht anders kann, als allein durch die Barmherzigkeit Gottes zu ermahnen. Die Barmherzigkeit Gottes hat einen Namen, Jesus Christus. In ihm hat Gott sich voll und ganz mit uns solidarisiert und sich für uns aufgeopfert. Deshalb geht die Ermahnung durch die Barmherzigkeit Gottes dahin, dass wir uns mit unserer ganzen Existenz Gott zur Verfügung stellen. Genauer, dass wir uns aufopfern. Das können Christen möglicherweise von manchen Aktivisten der letzten Generation lernen. Denn sie stehen mit ihrer ganzen Existenz für ihre Überzeugung ein und sind zu Opfern bereit. Aber sie ermahnen wohl weniger durch die Barmherzigkeit Gottes, sondern eher mit dem Hinweis auf eine drohende Katastrophe. Deshalb fallen ihre Maßnahmen auch entsprechend aus. Aber wenn sie bereits aus diesem Grund zu Opfern bereit sind, wie viel mehr Christen, die von der Barmherzigkeit Gottes überzeugt sind, die sich im Opfertod Jesu Christi zeigt? In welche Richtung soll unsere Opferbereitschaft gehen? Das neue Denken, das durch die Barmherzigkeit Gottes entsteht, befähigt dazu, den Willen Gottes zu erkennen. Da hat Paulus wohl recht. Den Willen Gottes erkennen wir nicht, wenn wir einfach die 10 Gebote und die Bergpredigt lesen. Den Willen Gottes erkennen wir erst, wenn unser Denken erneuert ist und wir dann die 10 Gebote und die Bergpredigt lesen. Und auf der Grundlage dessen, was dort vor langer Zeit formuliert wurde, neu darüber nachdenken, was heute dran ist. Und bevor jemand fragt, was denn bitteschön Gottes Wille ist, hat Paulus auch schon die Antwort: das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Gute ist schlicht das Gegenteil von dem Bösen. Das Wohlgefällige ist natürlich das, was Gott wohlgefällig ist. Das Vollkommene ist das Gegenteil zum Stückwerk. Und es ist das, was reif und erwachsen ist. Hier geht es natürlich nicht nur um einen Lebensstil, der ökologisch verantwortlich bzw. nachhaltig ist. In seinem Brief an die Christen in Rom hat Paulus sicher nicht daran gedacht. Andererseits ist es natürlich auch nicht verkehrt, wenn wir das auch darauf beziehen. Der Philosoph Hans Jonas hat schon vor mehr als 40 Jahren einen ökologischen Imperativ formuliert, angelehnt an den kategorischen Imperativ Immanuel Kants bzw. die goldene Regel der Bergpredigt. Zitat: Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. ich sehe nicht, wie man dem widersprechen kann. Das ginge nur mit altem Denken. Wobei es nicht sinnvoll ist, diesen Imperativ nur auf den ganz persönlichen Lebensstil des Einzelnen zu beziehen. So interessant es ist, ab und zu den Test zum eigenen ökologischen Fußabdruck zu machen, so klar ist andererseits, dass der ökologische Fußabdruck der Gesellschaft entscheidend ist. Schließlich hängt unser eigener Fußabdruck oft mit politischen Entscheidungen zusammen. Zahlt der Staat eine Pendlerpauschale, entlastet das diejenigen, die weiter draußen wohnen, was aber umgekehrt dazu führt, dass mehr Leute aufs Land ziehen und dann 50 oder mehr Kilometer mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und wenn es keine wirksame Mietpreisbremse gibt und der Staat sich aus dem öffentlichen Wohnungsbau zurückzieht, steigen die Mieten und man zieht besser aus der Stadt raus, wo es billiger ist und verbraucht deshalb mehr Benzin. Die Zusammenhänge sind hochkomplex. Einfache Lösungen gibt es meistens nicht. Aber klar ist, es gibt eine persönliche Verantwortung und es ist notwendig, für die ganze Gesellschaft die Weichen richtig zu stellen. Damit tun wir uns schwer. Jeder Einzelne und wir alle zusammen. Wir hängen an der Normalität. Aber Umdenken ist nötig. Die Barmherzigkeit Gottes kann es bewirken. Die Barmherzigkeit Gottes ist nicht normal. Paulus erinnert uns daran, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus aufgeopfert hat und dass es deshalb nicht absurd ist, dass auch wir Opfer bringen. Etwas muss in der Welt anders werden, schreibt der christliche Autor Paul Tournier. Und das kann nur durch Menschen geschehen, die selbst anders werden. Aber wenn ein Mensch sich unter dem Einfluss der Gnade ändert, so ändert sich nicht bloß sein seelischer Zustand, sondern sein ganzes Tun und Lassen. Er nimmt auch die erforderlichen Opfer auf sich. Nur um diesen Preis kann im Ablauf der Geschichte etwas anders werden. Das Kreuz Jesu Christi durchkreuzt alles, was ist, und macht alles neu. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen. Was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken. Was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr es sagen. Wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben. Wenn alle mittun, steht allein. Wo alle loben, habt Bedenken. Wo alle spotten, spottet nicht. Wo alle geizen, wagt zu schenken. Wo alles dunkel ist, macht Licht. Das Kreuz Jesu Christi durchkreuzt, was ist, und macht alles neu. Amen. Wir beten. Unser lieber Vater in dem Himmel, unser Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, am Ende eines Jahres und am Beginn eines neuen Jahres kommen wir mit all unseren Gedanken, Sorgen, Gefühlen, Zweifeln und Hoffnungen zu dir. Und das sind auf der einen Seite die Dinge, die uns ganz persönlich in unserem engsten Lebensbereich betreffen. Da sind wir immer wieder voll Hoffnung, aber auch voller Fragen. Du kennst uns, du verstehst uns und du hast versprochen, bei uns zu sein. Und du hast auch versprochen, diese Welt nicht im Stich zu lassen. Im Gegenteil, in deinem Sohn Jesus Christus bist du in diese Welt hineingekommen, hast dich für diese Welt aufgeopfert. Danke, dass wir deshalb auch mit all den Fragen, Zweifeln und Hoffnungen für diese Welt zu dir kommen dürfen, dass wir wissen, du gibst uns Orientierung. Und wir danken dir an dieser Stelle dafür, dass du uns versprochen hast, unser Denken immer wieder zu erneuern. Und tu das doch auch im vor uns liegenden Jahr, dass du uns immer wieder durch deinen Geist erneuerst, unser Denken herausforderst, uns auf neue, bessere, höhere, tiefere Gedanken bringst. Danke dafür, dass dein Geist dazu die Kraft hat und unser Leben bereichern wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Amen. Amen.